European Data News Hub Podcast.
Ich bin Marc Burgemeister. Hallo. Fast ein Dreivierteljahr schon dauert mittlerweile der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Tagtäglich nehmen die Schäden im Land zu, genau wie die Verluste auf beiden Seiten. Vor einigen Wochen erst eskalierte der Krieg aufs Neue. Nach der Zerstörung der Krimbrücke antwortete Wladimir Putin mit zahlreichen Raketenangriffen auf diverse Städte in der Ukraine. Jetzt vor dem Winter wird nun augenscheinlich vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes von den Russen attackiert. Wie ist der Stand der Dinge einzuschätzen allgemein? Ist aktuell tatsächlich eine Wende erkennbar, dass ukrainische Truppen immer mehr Erfolge verzeichnen und Gebiete zurückgewinnen können, wie es diverse Medien berichten? Wie viel Taktik ist beim Vorgehen der russischen Armee noch zu erkennen? Und ja, was für ein Winter steht den Menschen in der Ukraine bevor, die das Land noch nicht verlassen haben? Über all diese Fragen möchte ich jetzt sprechen mit dem Militär- und Sicherheitsexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Affairs. Herr Gressel, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an. In Deutschland wird bereits darüber debattiert, wie der Wiederaufbau in der Ukraine finanziert werden kann. Ist denn mit einem baldigen Ende des Krieges überhaupt zu rechnen, Ihrer Meinung nach?
Nein, ich glaube, bald wird er nicht enden. Also es kommt darauf an, was man unter bald versteht. Ich würde mal sagen, er geht auf jeden Fall über den Winter. Ich würde sogar tippen, er geht bis zum Ende des nächsten Jahres. In wie lange, wie weit er 2024 hineinreichen würde, würde ich mich jetzt keine Prognose trauen, aber über diesen Zeitraum hinaus. Das Zweite, was so die ganze Wiederaufbaudiskussion ein bisschen schwierig macht und ich eigentlich nicht wirklich sehe, warum das zum gegenwärtigen Zeitpunkt besonders viel Sinn macht, ist, wir wissen auch nicht, wie er endet, in welchen territorialen Formen er endet. Also ich wünsche ja natürlich der Ukraine, dass ihr Territorium vollständig befreit, aber sozusagen, das heißt ja nicht, dass die Ukraine das automatisch alles schaffen wird. Und je nachdem, was dann der Resultat des Krieges sein wird, wo dann eine Kontaktlinie oder ob dann eine Kontaktlinie verläuft, das hat natürlich sehr gravierende Folgen für die ganze Wiederaufbaufrage. Weil sozusagen, wenn eine Frontlinie das halbe Land durchschneidet und die größte Wasserstraße in der Ukraine, der Dnieper, zumindest zur Hälfte, oder zu einem gewissen Teil in der Hand der Russen ist und hier die Artillerie jederzeit rüberwirken kann, dann hat das natürlich enorme Auswirkungen auf die selbstständige Lebensfähigkeit des ukrainischen Staates, auf die wirtschaftliche Erholungsfähigkeit des ukrainischen Staates. Dann auch, dass man Wirtschaftswachstum jetzt nicht nur von außen mit Hilfsgeldern anregt, sondern dass der in der Ukraine auch selbst entsteht, weil die Leute Selbstvertrauen haben, dass sie was aufbauen können, dass sie investieren können, dass es sich lohnt, wieder in Ortschaften zurückzukommen, die jetzt verlassen bzw. zerstört sind. Und das ist ja alles noch nicht gegessen, das ist ja noch alles noch nicht in trockenen Tüchern. Deshalb tue ich mich mit der Diskussion ehrlich gesagt ziemlich schwer.
Jetzt nehmen die Verluste tagtäglich auf beiden Seiten zu und ja, was die letzten 8 Monate so gebracht haben, das kann aktuell nur geschätzt werden. Einzelne Nachrichtenagenturen haben das schon gemacht, die berichten von mindestens 38.000 Todesfällen, ca. 14 Millionen geflüchteten Menschen und ca. 350 Milliarden Dollar an Schäden in der Ukraine. Hat Russland da jetzt irgendwie von profitiert aus militärischer Sicht? Was glauben Sie, was für eine Bilanz ziehen Sie denn bisher?
Nein, aus militärischer Sicht hat man natürlich nicht profitiert und die Verluste werden ja für Russland wirtschaftlich und demografisch noch stärker, weil man jetzt mit der Mobilmachung breite Schichten der Gesellschaft in diesen Krieg involviert und ja auch damit rechnen muss, dass ein guter Teil dieser Leute eben nicht lebend oder nicht arbeitsfähig nach Hause kommen oder nur eingeschränkt arbeitsfähig, weil Gliedmaßen fehlen, weil sie schwer traumatisiert sind. Und das war ja bisher so, dass die unter Anführungszeichen Freiwilligen, die sich für diesen Krieg gemeldet haben, ja großteils aus dem Sicherheitssektor kommen. Also es waren jetzt überwiegend ältere ehemalige Polizisten, Geheimdienstler, Soldaten. Diese Leute sind ja nur begrenzt in einen zivilen Arbeitsprozess integrierbar. Aber jetzt trifft es alle. Es trifft von Ärzten, IT-Techniker, die breite Schicht der Bevölkerung. Und das sind jetzt auch nicht mehr überwiegend ältere Leute, so alt wie ich in etwa, so 40 plus und nördlich davon, sondern 18-Jährige, 20-Jährige, die haben ja noch ihr Familienleben vor sich, die haben ihr wirtschaftliche Schöpfungsperiode, die haben sie auch noch vor sich. Und das wird jetzt durch diesen Krieg, zumindest für den guten Teil dieser Leute, natürlich kahlgeschlagen. Und das hat für Russland erhebliche Langzeitfolgen haben. Aber der Kreml glaubt, dass sozusagen der Endsieg in der Ukraine das alles wert sein wird und dass er diese Opfer eingeht und mit denen rechnet und die einkalkuliert, lässt ja auch den Schluss nahe, dass man sich sozusagen nicht mit den Gebieten zufrieden gibt, die man jetzt formell annektiert hat, sondern dass der Ziel der Mobilmachung da wahrscheinlich noch drüber hinaus liegt. Sonst würde die Kosten-Nutzen-Rechnung für den Aufwand, der hier betrieben wird und die Kosten, die man da eingeht, eigentlich nicht sich nicht rechnen.
Jetzt geht es ja Wladimir Putin auch immer um Machtdarstellung, um die Größe Russlands, um die Macht des Kremls. Wir alle kennen die Bilder von Protesten auf russischen Straßen, die gewaltsam immer wieder von der Polizei dann beendet werden. Kann das eigene Volk, können die Russinnen und Russen eigentlich eine Gefahr werden für Wladimir Putin? Könnte es auch so eine Art friedliche Revolution noch geben in Russland?
Also Revolution kann es geben. Ich glaube, mit diesem Sicherheitsapparat, mit diesem Regime fürchte ich aber eine Revolution, wenn sie kommen wird, wird eher nicht unblutig und eher nicht friedlich vonstatten gehen. Eine gewisse Angst haben die Herrscher vor einer Revolution. Also allein, wenn man sich jetzt diese Notverordnungen beziehungsweise das Verhängen des Kriegsrechts anschaut, da war die offizielle Rede von den besetzten Gebieten, aber im praktischen Vollzug ändert sich in großen Teilen Russlands etwas, insbesondere natürlich auch der großen Ballungszentren. Hier wurden die Kompetenzen des Sicherheitsapparates nochmal erweitert, auch die Möglichkeiten der Polizei präventiv und ohne zu fragen, Leute festzunehmen, festzuhalten, Hausdurchsuchungen anzustellen, elektronische Datenträger sicherzustellen, Kommunikation zu überwachen, nochmal erweitert. Und das zeigt, dass man schon gewisse Angst hat, dass sich in der Bevölkerung die Unzufriedenheit irgendwann auch einmal in Aktion umschlagen könnte und dass man hier da sozusagen die nachrichtendienstlichen, polizeilichen Vorkehrungen trifft, dass man sowas im Keim ersticken kann.
Haben die russischen Streitkräfte, hat der Kreml eigentlich Schwächen, auf die Ukraine abzielen könnte?
Die Ukraine haben ganz, ganz gut die russischen Schwächen bisher genutzt. Vor allen Dingen die schlechte Motivation, die schlechtere Führung, die schwerfällige Führung der russischen Streitkräfte. Das wird in Zukunft ein bisschen schwieriger, weil natürlich mit dieser Mobilmachung mehr Kräfte, zwar auch schlechte Kräfte, aber einfach mehr davon jetzt das Schlachtfeld bevölkern und damit der Raum der Ukrainer frei zu manövrieren und nach einem Durchbruch den auszunutzen, schrumpfen wird. Aber im Grunde sozusagen geht das auf ukrainischer Seite so weiter. Man versucht, die Russen so weit wie möglich im Dunkeln tappen zu lassen, was die eigenen Absichten angeht. Man versucht immer in die Schwäche des Gegners hineinzustoßen. Man versucht dann sozusagen aus einzelnen Aktionen schnell durch Ausnutzen der Schwächen und Ausnutzen der Inflexibilität der Russen viel Gewinn zu machen, um sich dann wieder zur Verteidigung einzurichten und das Gelände zu halten. Ähnlich sehen wir das jetzt in den Gegenoffensiven, wobei da sozusagen zwei Probleme auf der ukrainischen Seite einherkommen. Das eine ist der Munitionsmangel, der halt die Angriffsoperationen der Ukraine oft recht kurz halten lässt. Und das zweite ist der Mangel an gepanzerten Fahrzeugen vor allen Dingen. Also das trifft natürlich vor allen Dingen in den Süden, wo die Landschaft sehr, sehr flach ist, sehr offen ist, wo man ohne Schützenpanzer im Grunde nicht vorwärts kommt und ohne Kampfpanzer. Da hat die Ukraine natürlich einiges, aber vor allen Dingen für die Größe, mit der die ukrainische Armee seit der Mobilmachung angewachsen ist, natürlich zu wenig. Und vor allen Dingen zu wenig im Vergleich zur russischen Seite.
Ja, jetzt hat ja der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, Luftabwehrsysteme hätten aktuell Priorität für die Ukraine. Er dankte vor kurzem ja erst Bundespräsidenten Steinmeier, der die Ukraine besucht hat, zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges, auch dann für die erste Lieferung. Aber mal ganz allgemein gefragt, die wenigsten von uns kennen sich ja jetzt fachlich gut aus mit diesen Militärwaffen. Sind diese Luftabwehrsysteme jetzt der Trumpf für die Ukraine, mit dem sich das Blatt nun endgültig wenden könnte?
Nein, also der Trumpf sind sie nicht, aber es ist eine wichtige Fähigkeit, deren Erhalt wichtig ist für die Ukraine. Also dass die Ukraine mit den Fliegerabwehrsystemen sowjetischer Bauart Munitionsprobleme hat, Munitionsprobleme bekommen wird, das war eigentlich seit Beginn des Krieges klar. Man verschießt ja hier mit S-300 und mit Buk Raketen, die nur mehr in Russland hergestellt werden. Da gab es einige Staaten in der NATO, die noch so ein bisschen Munition haben. Die haben es zum Teil an die Ukraine abgegeben. Zum Teil haben die Amerikaner die aufgekauft und der Ukraine abgegeben. Aber das ist alles ein enden wollendes Spiel. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Länge des Krieges ist das immer ein Unsicherheitsfaktor für die Ukraine gewesen. Da hat mal zur Abwechslung Deutschland eigentlich schnell und vorausschauend reagiert, indem man im Mai schon den Export für diese IRIS-T genehmigt hat. Das erhält die Fähigkeit im Arsenal der Ukraine, dass sie auch weiterhin eben auf Flugzeuge schießen können oder auf Flugkörper, auf Raketen, die eben höher fliegen, als man mit einer Stinger, Eagler oder mit diesen anderen Kurzstreckensystemen wirken kann. Und damit stellt dieses System ja auch, abgesehen jetzt von der ganzen Drohnen- und Raketenangriffsfrage, immer auch eine Bedrohung für die russische Luftwaffe dar. Die russische Luftwaffe würde ja, wenn sie bahnfrei hätte, genauso wie in Syrien, in Aleppo, mit normalen Flugzeugen und einfach mit Flächenbombardement die Sache platt machen. Das kann sie aber nicht, solange auf ukrainischer Seite solche Systeme eine permanente Gefahr für russische Flugzeuge darstellen. Und da ist sozusagen für diesen Fähigkeitserhalt IRIS-T natürlich ein sehr wichtiges Moment. Und es ist ein gutes System, das haben die Ukrainer ja mittlerweile auch getestet. Es trifft sehr zuverlässig und sozusagen hat eine gute Sensorabdeckung, eine gute Reichweite. Also es ist qualitativ natürlich ein gutes System. Das, der Wermutstropfen natürlich, die Ukraine ist ein Riesenland. Und hat viele Städte, viele zu schützende Objekte. Und deshalb versucht man natürlich alle möglichen Systeme, die irgendwo noch verfügbar sind oder produziert werden, zusammenzuraffen, damit man hier keine oder so wenige Lücken wie möglich hat.
Ja, und es gab ja auch prompt die Forderung nach mehr Luftabwehrsystemen aus Deutschland dann auch direkt. Stichwort Waffen und Bedrohung, Herr Gressel. Immer wieder gibt es auch Meldungen über Atomwaffendrohungen von Wladimir Putin. Der Westen antwortet da auch meistens sehr schnell drauf in der Regel. Das war vor einigen Wochen erst der Fall, dass Joe Biden, der US-Präsident, sich auch nochmal ausdrücklich geäußert hat, Warnungen in Richtung Russland ausgesprochen hat. Sind das dann einfach nur Worte? Will man da aus Russland einfach nur Angst schüren? Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Putin tatsächlich zu Atomwaffen noch greifen könnte in diesem Krieg?
Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt halte ich das eher für psychologisches Spielchen beziehungsweise für das Schüren von Angst. Man weiß, dass im Westen hier, vor allen Dingen in den Bevölkerungen, eine nicht unerhebliche Angst vor dem Einsatz solcher Systeme herrscht. Es ist eines der wenigen Argumente, das noch in den öffentlichen Debatten im Westen zieht. Die üblichen Verdächtigen und Leute, die sonst immer die Linie des Kremls geredet und verteidigt haben, die sind ja im öffentlichen Diskurs großteils entweder am Rande oder haben sich mittlerweile vom Kreml abgewandt. Also das ist sozusagen das Mittel, das noch übrig ist, um in Deutschland, in den USA sozusagen die eigenen Interessen ins Spiel zu bringen. Deshalb erwähnt es der Kreml ja auch so oft. Deshalb kommt das ja in jeder Rede vor, damit wir eben sozusagen in unseren Köpfen den Kreml und seine Interessen dann ins Spiel bringt. Ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass Russland auch Nuklearwaffen einsetzen könnte, wobei ich glaube nicht zu diesem Zeitpunkt des Krieges. Viel würde davon abhängen, wie der in weiterer Zukunft verläuft. Man hatte das Eskalationsmittel Mobilisierung noch nicht voll ausgeschöpft und man wird das erst im Verlauf des gesamten Winters ausschöpfen können. Das heißt, wir sind von der Eskalationsdynamik noch lange nicht dort, wo Russland sich gezwungen sehe, das einzusetzen. Und selbst dann hat Moskau zwei Probleme. Also das eine ist natürlich, dass mit dem Einsatz einer Atomwaffe der Krieg noch nicht militärisch entschieden ist. Also Armeen sind sehr dezentralisiert, die Front ist über 1000 Kilometer lang. Es gibt ganz wenige Momente und Stellen, wo also man mit einer Waffe wirklich eine kriegsentscheidende Wende herbeiführt, dann müsste man mehr einsetzen. Desto mehr man einsetzt, desto schwerwiegender wird natürlich der diplomatische, der wirtschaftliche, der internationale Fallout. Moskau ist ja auf einige wohlwollend Neutrale angewiesen, von Brasilien über Indien bis nach Südafrika und dann zu guter Letzt natürlich China. Und diese Front zu halten, wird für den Kreml dann enorm schwierig, vor allen Dingen, wenn sie viele Gefechtsfeldwaffen einsetzen. Und Ähnliches gilt auch für einen psychologischen Schockeffekt. Also die ukrainische Gesellschaft, die hat man jetzt mit so viel Gräueltaten konfrontiert. Wenn man jetzt auf eine Stadt eine Atombombe schmeißt, würde das wahrscheinlich deren Widerstand nochmal extra verhärten. Und deshalb natürlich auch die Reaktionen aus dem Westen und das Drohen von Biden macht das ja nicht. Es wird Konsequenzen geben, um dem Kreml auch klarzumachen, dass das jetzt nicht den Abzug des Westens bedeutet und dass man damit nicht viel gewinnen kann. Deshalb glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man sie als Waffe im Krieg einsetzt. Es gäbe einen Moment, wo ich denke, der Kreml könnte wirklich so weit gehen. Das wäre, wenn die russische Armee zusammenbricht und zu einem innenpolitischen Problem wird und sozusagen der Kreml sich in einem zusammenbrechenden Apparat so ein Mittel greifen muss, um sich wieder als Gehör zu verschaffen und sozusagen die eigene Autorität zu festigen. Aber davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und ob es dazu kommt, da hängen enorm viele Varianten noch dazwischen dran. Also in dem Sinn ist diese Diskussion etwas verfrüht. Ja, es gibt die ständigen Drohungen und Geräusche aus dem Kreml, aber da muss man auch wissen, wohin man die steckt. Und vor allen Dingen aus deutscher Sicht muss man auch dazu sagen, es gibt in der NATO eine funktionierende nukleare Abschreckung und es gibt Artikel 5. Und wenn dieser Einsatz kommt, dann kommt er eben nicht gegen die NATO, eben nicht gegen Deutschland. Also das ist jetzt sozusagen hier kein Grund, in Berlin alle Flinten ins Korn zu werfen.
Stichwort Strategie. Wie viel steckt Ihrer Meinung nach da drin im Vorgehen der russischen Streitkräfte? Es hatte sich ja zuletzt sehr vieles um die zerstörte Krimbrücke gedreht. Da hatte Russland mit stärkeren Vergeltungsschlägen geantwortet, auf diverse ukrainische Städte Bomben fallen lassen. Der ukrainische Geheimdienst behauptete daraufhin, das sei von Russland schon länger geplant gewesen. Also wie viel Strategie steckt noch im Krieg?
Ja, so was diese Raketenangriffe angeht, die sind in der Tat schon länger geplant gewesen. Da hat man auch aus Moskau die Gerüchte schon vor diesem Anschlag auf der Krimbrücke gehört, dass das jetzt kommen wird, um die Ukraine zu zwingen. Also die offizielle Begründung aus Moskau war, um die Ukraine zu zwingen, die Annexionen anzuerkennen. Das hielt ich damals schon für einen sehr vagen und verdächtigen Grund. Ich denke, die richtige Begründung für das russische Vorgehen ist ein anderes. Also mit diesem Blackout-Reif-Schießen der Ukraine schadet man ja in erster Linie der ukrainischen Wirtschaft. Die ist ohnehin schon um gut die Hälfte eingebrochen. Seit Beginn des Krieges, desto weniger Wirtschaft es in der Ukraine gibt, desto stärker trifft die Belastung, die finanzielle Belastung durch den Krieg, die internationalen Gläubiger. Also der Krieg kostet die Ukraine angefangen von dem Sold für die Soldaten, die Pflege der Verwundeten, die Fürsorge, die soziale Fürsorge für die Hinterbliebenen, bis dann eben zum Munitionsverbrauch, zum täglichen. Kostet die Ukraine in etwa 30 bis 40 Millionen Euro pro Tag. Und das muss natürlich auch irgendjemand bezahlen. Und desto weniger ukrainische Wirtschaft es gibt, die dafür aufkommen kann, desto stärker müssen andere das tun und das Geld zumindest vorstrecken, zumindest als Kredit ausgeben. Und hier ist die Rechnung des Kremls, dass wenn man sozusagen hier die Schrauben anzieht, ich denke, dass, und das trifft ja auch bei den Atombombendrohungen zu, dass man im Kreml der Überzeugung ist, dass die Ukraine zwar eine harte Nuss ist, aber der Westen könnte eine etwas weichere Nuss zu knacken sein. Und wenn man der Ukraine die internationale Unterstützung abgräbt, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und in dem Zusammenhang macht sozusagen dieses Sturmreifschießen oder dieses Blackout-Schießen natürlich Sinn, denn damit erhöhen sich die Kosten für den Westen. Damit hofft man, dass on top of Energiekrise, Inflationskrise, möglicherweise auch wieder Aufstarken der ganzen Corona-Geschichten, das einfach für den Westen zu teuer ist und man dann nicht mehr sozusagen die Ukraine weiter unterstützen wird können. Strom war auch ein eines der Güter, das die Ukraine noch in relativ hoher Quantität exportieren konnte und das für die Ukraine Devisen hereinschuf. Die Ukraine hatte bis eben Anfang Oktober einen erheblichen Überschuss an Strom produziert und den vor allen Dingen nach Polen, aber auch nach Rumänien exportiert. Nach kleinere Quantitäten auch nach Moldawien und Ungarn und dafür Devisen erhalten. Und die gegenwärtigen Strompreise sind ja relativ hoch. Das heißt, dieser Stromüberschuss, der war dann aus kriegswirtschaftlicher Sicht für die Ukraine schon einiges wert. Und das hat man jetzt natürlich unterbunden. Jetzt steht die Ukraine vor der Situation, dass sie selber zu wenig Strom hat. Das meiner Ansicht nach ist das Hauptkalkül, das hinter diesen Attacken steckt.
Nun wurden jüngst zahlreiche Strom- und Fernwärmenetze in der Ukraine beschädigt. Schauen wir zuletzt mal auf die anstehende kalte Jahreszeit, Herr Gressel. Was für ein Winter, glauben Sie, steht der Ukraine bevor? Kann der vielleicht auch Russland irgendwie schaden?
Also der Klimawandel macht ja auch für die Ukraine nicht halt. Der letzte Winter war besonders mild in der Ukraine. Das hat ja auch den russischen Vormarsch zum Teil ziemlich stark behindert, weil die Böden früher weich waren. Im Süden sind sie überhaupt nie gefroren. Die ganzen Bereitstellungsräume russischer Truppen auf der Krim, die waren durch anhaltenden Regen und komplettes Aufweichen der Böden ein ziemlicher Gatsch. Also in dem Sinne ist es immer ein bisschen wetterabhängig, wie stark der Winter wird und ob es sozusagen lange und wie tief es unterm Gefrierpunkt bleibt und wie hart es wird. Wenn es so mild wird wie der letzte Winter, dann ist es sozusagen vom Energiehaushaltsaspekt jetzt nicht so tragisch, aber das kann man nicht garantieren. Die Schwankungsbreite ist dann natürlich groß. Das Zweite ist natürlich für die Moral der Truppe, ist das gerade jetzt für die ganzen mobil gemachten russischen Soldaten natürlich schon eine Sache. Also man sitzt dann im Wald oder man sitzt im Graben. Und gerade bei diesen schwankenden Wetterbedingungen, wie wir sie letzten Winter sehr lange hatten, ist das eigentlich noch belastender, als wenn man sozusagen einen kalten, durchgehenden Winter hätte, weil man ständig in diesem Wechselwetter lebt, wo es nass wird, wo es regnet, wo man sozusagen das Gewand nass wird, die Ausrüstung nass wird, die Stellungen, die Unterkünfte nass werden und dann friert es dann vor allen Dingen über Nacht drauf. Und so kommt man aus diesem Teufelskreis des Durchnässens und Frierens eigentlich kaum oder schwer raus. Das trifft dann natürlich den härter, der die schlechtere Ausrüstung hat und dass die schlechtere Mannesausrüstung und die schlechtere Fürsorge, das sind zurzeit eher die russischen Soldaten, vor allen Dingen die jetzt frisch mobil gemacht werden. Aber im Großen muss man sagen, viel von der Auswirkung des Winters auf die Streitkräfte selber wird wirklich Wettersituation sein. Und da bin ich als Nicht-Meteorologe wirklich da die falsche Person vor Ort. Also es kann natürlich ein strenger Winter werden, muss aber nicht. Und gerade die letzten Jahre, also seit 2014, wenn man sich die ganzen Winter durchschaut, werden die immer milder, immer durchwachsener, immer verregneter, weniger verschneiter. Also mal sehen.
Tja, und was wird die Zukunft bringen innerhalb dieses Krieges? Wie schauen Sie auf die bevorstehenden nächsten Monate?
Vielleicht als letztes Wort. Ich glaube, es wird in Berlin viel zu wenig erkannt, wie sehr eigentlich die militärische Durchhaltefähigkeit der Ukraine eigentlich in unserem eigenen Interesse ist. Also wenn man sich zurückversetzt vor einem Jahr, als Russland seinen Aufmarsch begann, seine Forderungen an die NATO zu stellen, seine Forderungen an die Europäer zu stellen, da war ja das Ziel Russlands, die Erreichung einer Stellung der militärischen Dominanz Europas. Da ging es um die komplette vom Tischwischung der alten Sicherheitsordnung in Europa. Da geht es um eine komplette Spaltung der NATO. Da geht es um ein Aufweichen, Rückabwicklung der Osterweiterungen, vor allen Dingen der NATO, aber im Grunde auch der Europäischen Union. Also tiefe Einschnitte in unsere eigene Lebenswelt, in diese Ordnung, die uns den Frieden und den Wohlstand erbracht hat, den wir alle genießen können. Und zudem ist es nicht gekommen, weil die russische Armee, die von sich gedacht hat, der bestimmende Faktor Europas zu sein, in der Ukraine am Scheitern ist. Und es sollte eigentlich selbsterklärend für uns Europäer sein, dass das etwas ist, für uns eine enorme Chance ist, eine europaweite, wenn nicht weltweite militärische Machtkonfrontation jetzt in der Ukraine zu ersticken, anstatt sie über Europa hereinbrechen zu lassen. Und das gerade für uns Europäer. Und vor dem Hintergrund finde ich das immer etwas beschämend, dass dann alle in Europa oder die meisten in Europa einfach warten, was aus dem Weißen Haus kommt und ob da jetzt was rauskommt oder nicht, oder so tun würden, als ob wir das rein aus gut gemeinter Nächstenliebe für die Ukraine tun würden. Das ist unser ureigenes Interesse, dass dieser Angriffskrieg scheitert. Und desto schlimmer er für Russland scheitert, desto stärker sind die Anreize in Russland, auf Wandel zu setzen und mit diesem System nicht weiterzumachen. In dem Sinn kann sowohl uns als auch dem durchschnittlichen Russen nichts Besseres geschehen, als dass dieser Krieg von Russland krachend verloren wird. Und das sollte eigentlich die Handlungsmaxime der deutschen Außenpolitik jetzt sein.
Das sind Eindrücke vom Militär- und Sicherheitsexperten Gustav Gressel. Herr Gressel, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news